Ich habe einen Zentral-OP, der ist stationär gebaut worden damals. Und wie kann ich den ambulant fähig machen?
Die Ideen, die sind längst da im Haus. Also du musst da gar nicht großartig irgendwie kreativ dir da Sanierungsmaßnahmen einfallen lassen, sondern in aller Regel liegen die im Haus alle vor.
Sie sind nur nicht vernetzt, integriert, gedacht, umgesetzt. Und das ist ja häufig das, was man braucht, um letztendlich so einen Kickoff im Kopf auch bei den Leuten zu bekommen, dass man wirklich jetzt es angeht.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Ambulantisierung läuft gerade parallel zur Sanierung. Und die meisten Häuser haben weder Zeit noch Personal für saubere Konzepte. Heute machen wir es anders. Echte Fragen aus dem Geschäftsführeralltag, kurze Antworten, kleine Diskussionen aus unterschiedlichen Perspektiven. Los geht's. Unser dritter Mann heute ist Frank Löscher. Frank war viele Jahre in leitender Verantwortung in einer Klinikgruppe unterwegs und hat dort vor allem Themen gemacht, die viele Geschäftsführer heute nachts wach halten. Integration übernommener Häuser, wirtschaftliche Stabilisierung, Neuausrichtung unter Zeitdruck. Davor war er bei Ernst & Young, also klassisch Analyse und Struktur und danach sehr viel Praxis. Seit 2025 ist Frank bei Oberender und verantwortet dort den Bereich Klinikmanagement und Sanierung. Frank, wie hast du es eigentlich damals geschafft, mit 34 Jahren Konzerngeschäftsführer der Artemed Klinikgruppe mit 1 Milliarde Umsatz und über 11.000 Mitarbeitern zu werden?
Ja, erstmal vielen Dank euch, dass ich heute dabei sein darf. Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich hängt sogar ein Ticken damit zusammen, dass wir dann nochmal zeitlich etwas zurückgehen müssen. Ich habe ja im Masterstudium habe ich mich auf den Bereich Restrukturierung und Sanierung fokussiert gehabt. Und dann bin ich bei Ernst & Young eingestiegen im Beratungsumfeld und habe eigentlich erstmal gar nichts mit Kliniken zu tun gehabt. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar irgendwie für die langfristige Sicht irgendwie ganz gut war, weil ich auf viele Dinge irgendwie immer anders drauf geblickt habe. Nicht mit der Kliniksicht, sondern irgendwie auch mit dem Blick aus anderen Branchen. Wie wird es denn da gemacht? Und dann bin ich bei Ernst & Young dann irgendwann so aus dem produzierenden Gewerbe heraus mal in diesen Klinikbereich reingeschlittert. Und so habe ich mir dann irgendwie so die ersten Erfahrungen im Klinikumfeld gesammelt. Und dann habe ich eben aus der Beratung heraus dann zu Artemed damals gewechselt, bin dann der Geschäftsführer geworden von einem kleineren Haus mit 150 Betten. Und eigentlich war meine gesamte Zeit bei der Artemed immer dadurch geprägt, dass ich Geschäftsführer geworden bin von Kliniken, die immer ein paar Monate, bevor ich da hingekommen bin, übernommen worden sind. Und damit waren das in aller Regel Häuser, die eher so aus wirtschaftlichen schwierigen Verhältnissen herausgekommen sind. Und das habe ich dann an 2, 3, 4, 5 Standorten gemacht. Und vermutlich ist dann irgendwann mal einer im Konzern auf die Idee gekommen, dass ich das vermutlich gar nicht so dämlich gemacht habe. Und dann ist mir dann irgendwann eben das Privileg zuteil geworden, dass ich dann da in den Vorstand aufrücken durfte. Und auch da habe ich dann über lange Jahre noch eben immer die Integration der übernommenen Häuser mitbegleitet, die dann sowohl als Geschäftsführer in den Häusern und eben auch übergeordnet dann in der Verantwortung als Vorstand durfte ich dann da eben an der Neuausrichtung und an der wirtschaftlichen Stabilisierung dieser Häuser da entscheidend mitwirken.
Ja, krasser Einstieg auf jeden Fall und Entwicklung in diesen jungen Jahren auch. Respekt. Und dann hast du jetzt ja deinen ganzen Erfahrungsschatz ja dann, ja, bringst du jetzt ja mit in Sanierungsprojekte jetzt ja auch bei Oberender, wo du ja aktiv bist. Und da zielt auch so ein bisschen die erste Frage auch drauf ab, was sind so die ersten wichtigsten Punkte eigentlich, wenn du oder wenn der Klinikgeschäftsführer oder du ein Haus in einem Jahr stabilisieren willst?
Es gibt ja grundsätzlich immer unterschiedliche Sanierungsstrategien. Zunächst, was immer ganz, ganz relevant ist und worum man sich so in den ersten 100 Tagen eigentlich vorrangig auch kümmern sollte, ist einfach die Liquidität oder die Stabilisierung der Liquidität. Häufig kommt man ja hin in ein Umfeld, wo ja schon teilweise eine Liquiditätskrise da ist. Und dann sind es eher so, die ersten Tage sind dann sehr stark geprägt von Cash-Maßnahmen. Also schauen, dass man eben seine Fälle zügig abrechnet. Ganz häufig findet man da einen großen Abrechnungsstau vor. So hat man dann schon teilweise das erste große Volumen an Liquidität, was man da kurzfristig eintreiben kann. Da geht es um Themen wie Stundung von Rechnungen und, um einfach diese kurzfristige Liquidität in den Griff zu bekommen. Und dann gibt es eben unterschiedliche Sanierungskurse. Ich war immer ein großer Freund davon, eigentlich Sanierung eher über Erlössteigerung zu versuchen. Also das heißt, nicht hartes Kostencutting, natürlich an den Stellen, sei es bei Speiseversorgung, sei es bei Reinigung etc. Natürlich muss man da sensibel auf die einzelnen Kostenpositionen schauen, um da einfach seine Hausaufgaben zu machen, damit man das alles zu vernünftigen Kostenstrukturen gegebenenfalls einkauft oder auch selbst irgendwie darstellt. Aber der eigentlich einfachere Weg ist einfach immer, die vorhandene Kostenstruktur durch eine bessere Erlösstruktur einfach besser refinanzieren. Mhm. Und das bedeutet konkret eigentlich dann immer, und davon waren immer so meine ersten 100 bis 365 Tage geprägt, wirklich nochmal reinzuschauen, auch über Marktdaten, über Bedarfsdaten, die ja vorliegen, nochmal zu schauen, in welchen Bereichen gibt es denn welche Bedarfe in der Region? Wie bedienen wir die Bedarfe denn heute? Also da kannst du mal eine Analyse fahren. Dann nimmst du vielleicht die Endoprothetik und stellst da irgendwie fest, dass aus den Strukturdaten heraus es sich ergibt, dass in deinem originären Einzugsgebiet direkt vor der Haustüre irgendwie von 10 Prothesen du nur 3 oder 4 Prothesen erbringst. Und somit hast du natürlich ja erstmal ein wahnsinniges Potenzial an Leistungszuwachs. Und dann geht es eher darum, eben mit den ärztlichen Verantwortlichen dann eben Strategien zu entwickeln. Wie kriege ich diese Erlöspotenziale irgendwo gehoben, um dann einfach meine Kostenstruktur auch deutlich besser refinanzieren zu können? Und da ist meine Erfahrung an ganz, ganz vielen Stellen, wenn man da sich wirklich mal über die Markt- und Strukturdaten annähert, dann sieht man, dass man in vielen Bereichen wahnsinnige Potenziale hätte. Und es muss ja schon der Anspruch einer Klinik sein, eigentlich die Menschen im direkten, unmittelbaren Umfeld zur Klinik auch selbst zu versorgen. Und dann sind es Themen Einweiser, Zuweiser, Management, Marketing-Themen, sei es, dass man Veranstaltungen macht, dass man die Zuweiser zu Symposien einlädt und, einfach die Sichtbarkeit im Markt nochmal zu erhöhen, auch direkt rauszugehen, um in Kontakt mit dem Patienten und den Zuweiser zu kommen, um damit einfach auch die Sichtbarkeit für eine einzelne Abteilung zu erhöhen. Das kann man natürlich noch flankieren mit entsprechender Presse etc. Und dann letztendlich, und das nenne ich immer Patienten- und Zuweisermanagement, neben den kommunikativen Maßnahmen, die man macht, war so meine Erfahrung raus aus vielen Gesprächen, auch mit niedergelassenen Ärzten, warum schickt ihr zu uns in die Klinik, kriegt man fast immer die gleichen Antworten. Das ist eine schnelle Terminkoordination, der hat einen Patienten vor sich sitzen, er weiß nicht mehr weiter und dann will er den in die Klinik bringen. Und dann geht es darum, dass irgendwie die Klinik nicht verschlossene Türen hat, sondern dass er eine Telefonnummer hat. Einfachen Zugang haben. Ich habe immer versucht, in den Kliniken eigentlich eher nach draußen zu tragen. Ein Niedergelassener muss uns nicht anrufen und einen Patient schicken, sondern der schickt den einfach rüber. Und er weiß, dass wir immer eine Struktur da haben, dass wir jeden Patienten sofort irgendwie bei uns in der Ambulanz aufnehmen können, beziehungsweise uns den in der Ambulanz anschauen. Das ist das erste Thema, also einfacher Zugang in die Klinik, weil bei dem in der Niederlassung, da kommen auch im 5- bis 10-Minuten-Takt die Patienten, der kann sie nicht 3-mal bei uns in die Hotline da irgendwie reinstellen.
Der will einen verlässlichen Abfluss und genau. Der will eine Garantie, dass das funktioniert am Ende.
Und wir haben an ganz vielen Stellen schlechte telefonische Erreichbarkeit, dann hängst du da im dümmsten Fall in irgendwelche Warteschleifen und sowohl er wie auch seine Arzthelferin haben die Zeit nicht und insofern sucht er sich natürlich dann auch einfach die Klinik aus, wo er weiß, dass er den besten Patientenabfluss bei sich aus der Praxis heraus hat. Erstes Thema und zweites Thema, was eine extremst hohe Relevanz hat, ist einfach eine zeitnahe Befundübermittlung, in dem Fall dann irgendwo idealerweise einen finalen Arztbrief und da ist häufig in der Diskussion natürlich in den Kliniken, dass noch irgendwo noch entsprechende Werte oder sowas fehlen, mit Histologie, genau, etc. Das ist ja nachvollziehbar, aber trotzdem muss der Anspruch sein, dass der Arztbrief möglichst final ist, weil die Patientin in aller Regel ja nach wenigen Tagen nach dem Aufenthalt wieder bei dem Niedergelassenen aufschlägt und wenn der dann keinen Arztbrief da hat, dann weiß er nicht, was er tun soll. Und dann ist es wieder für ihn verschenkte Zeit. Und insofern zwei ganz wesentliche Themen, die ich so in meiner Erfahrung gesammelt habe. Arztbriefübermittlung und schnelle Terminvereinbarung. Und somit sind wir dann eben bei Themen, die ich mir da immer ziemlich schnell in so einem Sanierungsprozess anschaue. Wie gut sind wir einfach erreichbar? Und das ist mal ganz plump, dass man einfach nur die Telefonanlage mal auswertet.
Selber anruft.
Man kann selber anrufen oder man wertet es einfach mal aus. Moderne Telefonanlagen lassen sich ohne Probleme auswerten. Vielleicht hier oder da muss man oder sollte man das auch mit dem Betriebsrat vorher abstimmen, weil man hat natürlich dann auch Daten. Also deswegen guckt man sich es nicht an, um zu schauen, welcher Mitarbeiter telefoniert denn jetzt wie lange, sondern es geht ja eher darum, wie gut sind wir einfach erreichbar. Und wenn man mal so tief in so eine Telefonanlage eintaucht, da gibt es die absurdesten Dinge. Da findest du auf einmal Telefonnummern, da rufen Patienten drauf an, aber die Telefonnummer, da ist gar kein Apparat mehr dran. Also die gibt's. Da ruft da einer an, aber da hängt gar kein Apparat mehr dran. Und wenn du dann weiterguckst, ist das aber noch eine Nummer, die steht dann teilweise noch auf der Homepage, als die, wo ich mich melden soll, in die Sprechstunde für die und die Abteilung. Also da gibt's wirklich die wildesten Dinge, was man da teilweise noch findet. Insofern, da schadet's überhaupt nicht auf dem Thema telefonische Erreichbarkeit, mal einfach tief in so eine Telefonanlage abzutauchen. Was wir viel auch gemacht haben, waren, dass jeder niedergelassene Arzt so eine kleine Karte hatte, wo alle wichtigen Telefonnummern drauf standen. Zum
Schnelldurchfall wahrscheinlich.
Genau, dann, ne? Wo er weiß. Also das waren dann immer in aller Regel zwei getrennte Nummern. Das war eine Terminkoordinationsnummer, wo aber die so einen gewissen Vorrang hatte, sodass da die Praxis immer durchkommt. Und das waren am Ende dann eine Arztnummer, dass wenn er Rückfrage hatte, dass er dann halt auch immer einen sprechfähigen Arzt an der Leitung hatte. Also das sind so die Themen auf der Ecke gewesen hinsichtlich guter Erreichbarkeit. Und im Hinblick auf Arztbefundung war für mich immer eine ganz relevante Kennzahl einfach, aus dem System rauszuziehen, welcher Anteil von Patienten geht dem am Ende mit dem finalen Arztbrief nach Hause, beziehungsweise wann ist der Arztbrief oder nach welcher Zeit ist der finale Arztbrief rausgegangen nach Entlassung. Auch das sind Daten, die einem eigentlich jedes moderne KISS-System auswerten kann. Und das sind zumindest zwei ganz relevante Kennzahlen für mich immer gewesen, telefonische Erreichbarkeit und Arztbriefübermittlung. So im Hinblick darauf, wie kriege ich schnell Leistung einfach hochgefahren
das, und das eben das heißt, ergänzt. Du sorgst halt schnell dafür, dass unten Neues reinkommt, um die Flucht nach vorne als Mittel der Wahl zu natürlich ist, glaube ich, da sind wir uns einig, immer besser mehr Umsatz zu generieren, um die vorhandenen Kostenstrukturen beizubehalten, sofern sie denn sinnvoll sind. Aber wir haben ja heute eine Praxisfolge vor der Brust. Das heißt, wir wollen eben auch die gesammelten Fragen von reellen Klinikgeschäftsführern, mit denen wir im Kontakt sind, die haben wir gesammelt. Und ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich du kommst rein, bist im Mandat, das Haus hat Schieflage, das weißt du ja dann, sonst wärst du in dem Mandat nicht da. Dann wirst du natürlich vorgestellt, wirst irgendwie dein Büro beziehen. Was sind die zwei, drei ersten Sachen, die du immer machst? Hast du da so eine Schablone oder entscheidest du das im Einzelfall? Ich glaube, das interessiert die Leute. Und ich glaube, dass einige, auch wenn sie den Podcast hören, dann sich vielleicht diese Zahlen sogar selbst abrufen, um mal zu checken, hey, wo stehe ich da überhaupt? Und das ist eigentlich das, was mich so total interessiert. Was machst du?
Also entscheidend ist natürlich, sind erstmal die betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Also in aller Regel, wobei das jetzt auch nicht zwingend immer gegeben sein muss, nimmst du dir natürlich mal die letzten Monatsabschlüsse. Wenn es die noch nicht gibt, ist das schon eines der ersten ganz wesentlichen Handlungsfelder. Du brauchst eine Stabilität in deinen Finanzdaten, ansonsten bist du im völligen Blindflug unterwegs und weißt du überhaupt nicht, wo du stehst. Also daher, der erste Part ist es wirklich mal Auswertung der Finanzdaten, um da einfach zu wissen, wie sind die Erlöse, wie sind die Kostenstrukturen, auch auf einzelne Kostenarten, auf einzelne Kostenstellen runter. Und dann, aber ganz entscheidend, neben dieser ganzen Zahlenwelt mit allen Führungskräften zu sprechen, wirklich da mal so die Themen aufzunehmen, weil in aller Regel die Ideen, die sind längst da im Haus. Also du musst da gar nicht großartig irgendwie kreativ dir da Sanierungsmaßnahmen einfallen lassen, sondern in aller Regel liegen die im Haus alle vor. Die müssen nur mal irgendwie zusammengetragen werden. Aber da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Und neben dem, das habe ich sehr gerne immer gemacht, dass ich natürlich mit allen Führungskräften gesprochen habe, ich habe auch so mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern mal geredet, weil auf der Ebene der Führungskräfte kriegst du natürlich manchmal...
Im Maschinenraum.
Weil auf Ebene Führungskräfte kriegst du natürlich dann auch teilweise in schon sehr gefiltertes Bild oder da versucht man dich vielleicht auch für das eine oder andere Thema dann zu instrumentalisieren und somit ist es einfach extremst wertvoll, wenn du auch mal mit den Leuten auf der Station sprichst, mit den Leuten im OP, was ist die Erfahrung? Der Chirurg schimpft über den Anästhesisten, dann weiß der relativ schnell, was in der Anästhesie nicht funktioniert. Der Anästhesist schimpft über den OP und über den Chirurgen, dann weiß der auch da, wo es vielleicht schon erste Handlungsfelder gibt. Natürlich musst du das schon immer irgendwo alles mit Vorsicht genießen, damit du da nicht irgendwie vor den Karren gespannt wirst. Aber so aus den Gesprächen heraus entwickeln sich relativ schnell so die ersten Handlungsfelder, wo du anpacken kannst, ganz konkret so in den einzelnen Prozessen. Und die allerwichtigsten Leute sind fast immer die Hauswirtschaft gewesen, weil die sind im ganzen Haus unterwegs und die wissen genau, wo die Dinge irgendwie nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
Die sind am Puls.
Die sind am Puls, genau.
Wenn du so in den Alltag dann reinschaust, dann merkst du ja auch relativ schnell, wo sind Kostenfresser. Und das ist auch eine Frage, die ein Klinikgeschäftsführer gestellt hat. Was sind heute so eigentlich in der Klinik die größten Kostenfresser?
Naja, Kostenfresser, also was sind erstmal die größten Kostenblöcke, ist natürlich Personal. Je nachdem, wie gut du da schon aufgestellt bist, siehst du davon irgendwie unter 60%, sicherlich nicht in irgendwie Maximalversorgerstrukturen, aber in Fachkliniken bist du da ja eher bei 40-50% teilweise, je nachdem. Und dann geht es da schon auch schnell hoch bis 80% hoch. Und damit ist natürlich ein wesentlicher Kostenblock ist das Personal. Und insofern kommt man auch in keiner Sanierung dran vorbei, sich diesen Kostenblock einfach auch detailliert anzuschauen. Das heißt aber ja gar nicht zwingend, dass man immer nur Personalkosten reduzieren muss, sondern das hatten wir ja vorhin auch. Der schönere Weg ist ja einfach, Leistung hochzubekommen, um dann auch die Personalstrukturen, die vielleicht etwas zu viel auch einfach da sind, besser in die Auslastung zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, in aller Regel ist dann schon auch die Erfahrung in der Sanierung, dass es hier und da dann in einzelnen Bereichen schon auch personell nachzusteuern ist. Das muss ja aber gar nicht zwingend irgendwie hart über Betriebskündigungen funktionieren, sondern meine Erfahrung war schon eigentlich die, dass über so die normale Fluktuation, die du so im klinischen Umfeld sowieso hast, bist du dazu in der Lage, wenn du jetzt nur eine neue Personalbedarfsplanung machst, auf so deiner eigentlichen Leistungsstruktur und du kommst dann zu dem Ergebnis, dass hier oder da auch mal 1-2 VKs eben zu viel im Stellenplan stehen, dass du das in der Zeit von eigentlich ja, spätestens 12 Monaten so rausbekommst, sozialverträglich über Fluktuation und dann wird einfach nicht nachbesetzt. Also sicherlich, das ist einer der großen, großen Kostenblöcke und dann natürlich die Sachkosten. Wenn man sich da die medizinischen Sachkosten anschaut, dann, wenn du natürlich heute noch nicht in einer Einkaufsgesellschaft mit dabei bist, dann ist, glaube ich, zwingend zu raten, das zu tun. Einfach damit ich Mengen gebündelt bekomme, um bessere Preise zu kriegen über die Einkaufsgesellschaft. Und dann bin ich immer, oder ich sehe es immer zwingend an, so in dem Bereich der medizinischen Sachkosten eben schon nochmal stark auf die Standardisierung zu gucken, damit man halt die einzelnen Produkte nicht möglichst von jedem Hersteller irgendwo bezieht, sondern seinen A-Lieferanten hat und vielleicht seinen B-Lieferanten, um dann einfach auch größere Mengen darüber hinzubekommen, um die bestmöglichsten Preise zu kriegen. Wovon ich, also oder anders gesagt, was ja auch immer ganz prominent in dem Bereich benannt wird, ist die Verbrauchssteuerung. Ja, da tue ich mir persönlich tatsächlich einen Ticken schwerer, weil ich da das Gefühl habe, du läufst immer nur irgendwie hinterher. Also dann wird im OP halt wieder was aufgerissen. Kannst du nochmal fünfmal sagen, Leute, geht da irgendwie sensibler ran. Aber die Kosten sind dann halt doch wieder irgendwo draußen. Also da ist so meine Erfahrung gewesen, gerade im medizinischen Sachkostenbereich waren für mich immer die zwei großen Hebel Standardisierung, um größere Mengen zusammenzubekommen und dann Einkaufsverbund, um darüber einfach die bestmöglichsten Preise zu kriegen.
Einmal über den Preis zu gehen und dann auch, ich sag mal, die Nutzung von Synergien durch Gleichschaltung. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, denn wenn man in unserer eigenen Historie auch, wir haben ja 17 Orthopäden gehabt und die 17 Orthopäden haben natürlich jeder ein anderes Verfahren, was er gerne hätte, und wir haben es dann versucht und auch geschafft, was glaube ich auch der Schlüssel ist, auf zwei oder drei Verfahren und Techniken sich zu einigen, und das ist halt nicht so mal eben gemacht und im Krankenhaus auch ganz sicherlich nicht. Das erleben wir auch häufig, wenn wir so Begehungen machen, wir gehen ja auch oft rein, dann gucken wir und dann wird uns berichtet, dass eben extreme Platznot Richtung Lager herrscht und wir denken, ist doch viel Lagerplatz. Und die Thematik dahinter ist, wie du es richtigerweise beschreibst, die haben das ein und dasselbe Produkt von 8 Herstellern und dann haben die es entsprechend in rauen Mengen da, sodass man letztendlich dann, klar, natürlich Lagerkapazitäten braucht. Wie gehst du da konkret vor? Guckst du dir dann echt die Listen an und gehst dann auf den Chefarzt, auf die Entscheider vor Ort, auf den Einkauf, also einmal so pragmatisch. Ich glaube, das ist ganz spannend für Leute, die vielleicht damit auch jetzt selbst sich rumschlagen und überlegen, wo setze ich denn überhaupt an, um dann zu gucken, weil irgendwann ist ja auch so eine medizinische Diskussion, die dann auftaucht, wo man dann ja auch schnell keine Argumente mehr hat mit einer wirtschaftlichen Brille, ne?
Ja, würde ich so gar nicht zwingend sagen. Also vielleicht bleiben wir gerade mal bei Prothesen, weil sie einfach ja so auch mit die kostspieligsten Themen sind, die man da hat. Und klar, ich bin da teilweise, nicht immer grundsätzlich immer höchstpersönlich, aber natürlich über die Teams gehen wir rein und schauen uns dann schon über die Materialwirtschaft die entsprechenden Verbräuche an oder auch die gelisteten Artikel, die wir haben. Und wenn du dort natürlich feststellst, dass wir 2 bis 3 Prothesensysteme im Haus haben, weil im dümmsten Fall irgendwie die 4, 5, 6 Operateure, die drin sind, vielleicht sind noch ein paar niedergelassene Ärzte mit dabei, die dann auch noch so ihre bevorzugten Systeme mit reinbringen. Und da musst du schon schauen, dass du das gebündelt bekommst, weil da hast du einfach den größten Hebel bei den teuren Produkten. Und da habe ich mir jetzt immer schwer getan, jetzt bin ich kein Mediziner, aber also alle Prothesen werden ja deutschlandweit in großen Mengen eingebaut. Also das heißt,
irgendwer kann damit arbeiten.
Genau, also ich meine dann in einer anderen, also wir hatten klar ja auch Konzernstrukturen und da hast du dann ja auch die Erfahrung gemacht, dass an anderen Standorten die Prothesen ja durchaus eingebaut werden von den Ärzten. Und da ist jetzt nicht so, dass alle Patienten mit wahnsinnigen Beschwerden nach Hause gegangen sind. Und deswegen bin ich auf die Diskussion, habe ich mich eigentlich nicht wirklich eingelassen.
Der eine Chefarzt oder Chefärztin sagt, das ist ja Körperverletzung, wenn man das Produkt nimmt. Und der andere sagt, ich mache das seit 20 Jahren. Und dann hat man die Diskussion, das ist nicht immer einfach.
Wobei man natürlich da so ein bisschen, das ist ein heißes Eisen, würde ich sagen. Das ist andere, es gibt ja auch, also der eine hat eben in Schwabing gelernt, der andere hat in Norddeutschland gelernt, der Chef war einfach ein anderes Verfahren und dann bist du dir sicherer mit einer Verfahrenstechnik. Und das ist auch grundsätzlich, da gehen wir ja nie ran an diese medizinischen Prozesse, ne? Aber wenn man eben sich das genau anguckt, und das ist ja, glaube ich, die Thematik dahinter, die meisten gucken sich das gar nicht an, sondern nehmen alles als Gott gegeben hin.
Und das ist ja aber auch kein medizinischer Prozess zwingend.
Ja, das stimmt,
hast sondern recht. Das ist ja einfach ein anderes Implantat, was ich jetzt in dem speziellen Fall einsetze. Und da ist ja auch meine Erfahrung immer die gewesen, die Hersteller begleiten ja auch so eine Umstellung. Also die sind ja dann auch bei den ersten OPs mit dabei.
Es ist halt Aufwand
und
man muss den Weg gehen und das lohnt sich halt oft. Ne?
Genau, aber die Einsparpotenziale sind halt enorm, die du darüber sammeln kannst.
Ich habe gerade noch was anderes vernommen, wo so ein bisschen drüber gehuscht ist, was aus meiner Sicht ein total relevanter Punkt ist, nämlich dass Leute im Krankenhauskosmos, auch im OP, Sachen aufreißen, also Sachen verbrauchen ohne ein Gefühl dafür zu haben, was es kostet. Wir auch so ein bisschen, wir sprechen ja mal von der Vollkasko-Mentalität mit der Chipkarte. Das heißt, der Versicherte konsumiert Leistung im System, missbraucht manchmal vielleicht eine Notaufnahme, ohne zu wissen, was das eigentlich für Kosten verursacht. Glaubst du, dass wenn beispielsweise jetzt, eine dumme Idee, aber da steht jetzt beispielsweise im Saal, hey, dieses Set kostet, keine Ahnung, dieser Warenkorb, den wir hier verbrauchen, der kostet jetzt 75 Euro. Das Implantat, der Anker beispielsweise bei einer Schulter-OP kostet, keine Ahnung, 250 Euro. Dass wenn man den einfach mal einmal erklärt, was das für Kosten sind und was das auch mit dem Deckungsbeitrag macht, dass sich da was ändern würde? Oder meinst du, das ist grundsätzlich einfach egal und vergebenem Liebesmühe?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Leute dafür zu sensibilisieren, ihnen auch einfach mal klarzumachen, was die Themen irgendwo kosten. Und ich habe das auch immer so versucht, ja jedem auch nochmal deutlich zu machen, jetzt gerade ja, egal ob es jetzt kirchliche Häuser sind oder auch in öffentlicher Trägerschaft, es geht ja nicht darum, irgendwie Geld einzusparen, um am Ende im großen Maße das Geld aus den Kliniken rauszuschleppen, sondern alles das, was ja irgendwie, genau, geht ums Überleben, beziehungsweise sich eine Wirtschaftlichkeit zu erarbeiten, damit man seine Investitionen etc. wieder sichern kann, beziehungsweise, dass man ja auch wieder ins Personal entsprechend investieren kann. Und ich glaube, wenn man das mal so ins Bewusstsein der Leute wieder reinholt, zu sagen, wir machen das ja nicht, um am Ende irgendwie große Gewinne zu erwirtschaften, sondern eigentlich einfach, um es wieder in Weiterentwicklung zurückzugeben, sowohl für jeden persönlich, in technische Ausstattung etc., dann war so meine Erfahrung, das kommt nicht bei jedem an, aber dass durchaus da viele Leute schon dann eine entsprechende Sensibilität entwickeln und da auch nochmal deutlich deutlich sensibler mit dem Verbrauch von Materialien umgehen.
Und nochmal zurück so zur Ursprungsfrage, auch die größten Kostenfresser, wo würdest du die sehen?
Also man kommt nicht umher, in allen Häusern häufig zu sagen, dass die Personalstrukturen einfach nicht mehr zur Leistung passen. Die sind teilweise über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Leistungen haben sich verändert, verschoben, aber Personalstrukturen haben sich nicht darauf angepasst, insofern an dem...
Also Leistung verschoben durch zum Beispiel Ambulantisierung in den ambulanten Bereich oder ins MVZ rüber, ja. Oder man hat Leistungen ja, nicht mehr der hohen
Nachfrage. Mit Corona sieht man ja auch jetzt, wenn man den Zeitverlauf sieht, dass einfach grundsätzlich weniger Patienten zwischenzeitlich in der stationären Versorgung sind, aber die Stellenpläne in den Abteilungen sind in aller Regel ja nicht angepasst worden und insofern Kostenblöcke sind immer schon das Personal in aller Regel. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Da sieht man Dinge, wo man sieht, Mensch, wir kaufen viel zu teuer das Essen ein, wir sind irgendwie bei einem BKT tablettiert bei 28, 29 Euro, wo du sagst, puh, da müssten wir eigentlich eher bei einem BKT von irgendwie 15 Euro wahrscheinlich sein und. Also man sieht dann schon an vielen Stellen auch in den Kostenstrukturen, sei es Reinigung, sei Speiseversorgung, in den medizinischen Sachkosten, das sind schon alles Treiber. Aber wenn du natürlich bei 75-80% Personalaufwandsquote bist, dann ist das in aller Regel natürlich ein großer Hebel im Bereich Personal.
Und nochmal kurz, BKT ist Beköstigungstag, also die Kosten der Speisenversorgung, genau, pro Tag, ja. So kann man es kurz so sagen.
Ja.
Okay, alles da. Also haben wir einige Kostenfresser, wo man dann auch rangeht, wo man sich anschaut, wie kann ich die reduzieren, wie kann ich das wieder letztlich in eine bessere Richtung bringen. Ich würde mal gerne auf ein anderes Thema übergehen, dann als nächste Frage, die uns übermittelt wurde, und zwar...
Nicht nur einmal. Die Frage kriegen wir häufig gestellt.
Richtig. Ja, die Frage, ich habe einen Zentral-OP, der ist stationär gebaut worden damals, und wie kann ich den ambulant fähig machen? Also nehmen wir mal an, wir haben 7 Zentral-OP-Säle und wir merken jetzt durch die Ambulantisierung, durch die Hybrid-DRGs, durch den Katalog des ambulanten Operierens gibt es eine Verschiebung, ganz mit anderen Anforderungen, und wie kann ich das jetzt bei mir umsetzen, weil ich habe nun mal diese 7 Zentral-OP-Säle. Die sind da. Jascha, ich würde mal die Frage zunächst an dich rübergeben.
Genau, also wir sind ja sehr pragmatisch. Das heißt, wir versuchen immer die kostengünstigste und die effizienteste Lösung zu suchen. Und wir nehmen jetzt mal an, dass diese 7 Säle eben zugelassen sind und vollkommen in Ordnung sind. Jetzt vielleicht auch von der Größe, Kubatur und sonstigen Sachen eben passen. Dann ist es aus unserer Sicht vollkommen logisch, dass man die nutzt. Und zwar so, dass man die in unser Kreislaufkonzept, wir haben ja immer gesagt, dass Zu- und Abwägung das Entscheidende ist beim effizienten Operieren, aber auch bei den ganzen anderen Funktionsbereichen. Es geht um die Zu- und Abwägung und nicht um den eigentlichen Ort der Leistungserbringung. Den eigentlichen Ort der Leistungserbringung gucken wir uns ja auch nicht an. Das ist viel zu individuell, ist viel zu medizinisch, lässt sich nur in Teilen standardisieren. Das heißt, man muss sich eben gucken, in der Regel ist das Limitierte ja der Reinbereich. Das heißt, wir müssen irgendwie an den Reinbereich, also an den OP-Flur, andocken. Und letztendlich ist das bei Zentral-OPs oft sehr verschachtelt. Teilweise sind die im Keller, teilweise an außenliegenden Flächen, dass du also nicht anflanschen kannst. Das heißt, das klassische irgendwie ein Sandwich-Gebäude dran setzen geht nicht. Aber du brauchst irgendwie eine kleine Rezeption, um diese geplanten Fälle, das sind ja Fast-Track-Fälle, die wir da separieren, nicht nur rein ambulante, also Patienten, die am OP-Tag selber kommen, dann mit möglichst wenig Personaleinsatz in diesen OP gelangen. Das heißt, die müssen irgendwo an eine kleine Meldestelle, eine Rezeption kommen, müssen irgendwo kurz warten können und dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, einen kleinen Schnitt in Richtung des zentralen Reinbereichs zu schaffen. Das sind eben die Schleusen, die wir haben. Und da braucht man dann im Prinzip, sagen wir mal, wenn wir von diesen 7 Sälen 3 als Fast-Track-Säle ausstatten wollen, dann brauchen wir eben 3 Schleusen mindestens. Das heißt, pro Schleuse so um die 8 Quadratmeter. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Fläche von 10 Metern, die wir an den OP-Flur haben. Und wenn man mit dieser Maßgabe rangeht und höchste Prio hat, dann geht man mal in die Raumplanung, guckt sich das an, erstmal letztendlich auf einem Grundriss und sie findet dann meistens irgendeine Art von Lager, von dem man meistens dann auch genau diese 10 Meter abzwacken kann. Der Rest dahinter, der muss dann natürlich weiter priorisiert neu umgeplant werden. Ich sage mal, da sind dann häufig Chefarztbüros oder irgendwelche anderen Sachen. Die haben dann, wenn man das wirklich durchziehen will, in der Priorisierung stehen die hier in dieser Nähe zum Rheinbereich halt darunter. Das heißt, man muss dann, und das ist natürlich Aufwand und keiner möchte sein Büro woanders haben, aber da muss man halt gucken, okay, hier dieses Lager wird kleiner, das heißt, wir brauchen ein Satellitenlager daneben, aber nah am OP, aber nicht am Reihenbereich. Und so muss man eben rangehen, eine klare Priorisierungsliste machen. Was ist mein Bedarf? Wie viel Platz brauche ich? Was muss an den Reihenbereich? Welche Zu- und Abwägung brauche ich noch? An den Aufwachraum flansche ich dann noch einen Ruheraum, dass dieser Zirkulationsprozess des geplanten Patienten eben auch wieder abfließen kann. Ne? Das eine ist Einschleusen muss schnell gehen und just in time, also eine halbe Stunde vor geplanter OP kommen die, verstopfen vorher nicht irgendwelche Ressourcen auf so einer ambulanten Station, wo die tagesklinikmäßig eingeschleust werden. Nein, die gehen ganz alleine rein in diesen OP, das ist effizient und werden dann letztendlich gezielt vorbereitet und durch hohe Taktung, ohne einen Hohlumbringendienst, ohne diese ganzen Subservices werden die da durchgeschleust und dann kommen die in den Aufwachraum, den kann man auch noch gemeinschaftlich nutzen, wenn er genug Kapazität hat, aber dann kommt das nächste Thema, wo gehen die dann hin und wie werden die entlassen? Daran scheitert es häufig im Krankenhaus, Operateur ist bei ambulanten Operationen noch im Saal und der Patient ist irgendwo auf der Tagesklinikstation im dritten OG und kann nicht entlassen werden. Das heißt, er ist seit 7 da und um 18 Uhr wird er irgendwie entlassen. Er müsste aber eigentlich nur 2 Stunden Aufenthalt haben. Das heißt, nach dem Aufwachraum, Ruheraum und das sind die beiden neuralgischen Punkte, Schleuse, Ruheraum, insgesamt sage ich mal 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, die man irgendwie pragmatisch suchen muss. Da braucht man auch nichts Teures hinlegen. Das heißt, da brauchst du keine Gasanlage, da brauchst du keine Raumlufttechnik, da brauchst du ein bisschen Rigipsfarbe, Rammschutz und ein Liegensystem. Und so kann man dann oft, wenn man will, und sich das wirklich als Projekt vornimmt, die vorhandene Infrastruktur, das ganze Teure beim Bauen, also Raumlufttechnik, ELT, die ganzen TGA-Sachen, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Es ist ein pragmatischer Umbau von ein paar Ständerwerk-Regipswänden und dann, wenn man es wirklich will, kann man es eben so pragmatisch machen.
Und Jascha, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, da irgendwie baulich was zu machen, und jetzt habe ich die Herausforderung, dass ja einige Leistungen jetzt zu Hybridleistungen geworden sind, wo ich ja nur noch einen Bruchteil der Erlösstruktur habe. Gibt es denn dann trotzdem Möglichkeiten in einem Zentral-OP, auch ohne bauliche Maßnahme, meine Kostenstruktur so auf einen Fast-Track, wie du den nennst, anzupassen, dass ich zumindest auch in dieser neuen Erlössituation mit Hybrid-DRGs keine Wirtschaftlichkeit verliere?
Also dazu muss man erstmal den Ist-Prozess kennen und gucken, wo man denn eigentlich, also wie lang ist mein Prozess? Viele Geschäftsführer haben ja gar keine richtige Ahnung davon, wie der ambulante Patient eigentlich durchgeschleust wird durchs Haus. Wie viele Hände der schüttelt, wo der sich auszieht, wie viele Ressourcen der bündelt, dass der teilweise eine Bettenaufbereitung mit sich bringt. Die Bettenaufbereitung allein ist ja schon 50% der Vergütung eines ambulanten Falls, ja. Und das zu wissen, ist erstmal der allererste Schritt. Und da muss man sich, wenn man jetzt rein prozessual denkt, muss man sich letztendlich das angucken und dann eben das wegstreichen, was aus unserer Sicht überflüssig ist. Und dann muss man das irgendwie neu bauen. Und da wird es dann jetzt individuell. Das heißt, man muss gucken, dass der Patient erstmal anders geplant wird. Das heißt, man muss dafür ein eigenes Fallmanagement implementieren, also Steuerung, die muss besser laufen, die muss auch zielgerichteter laufen. Und man sollte als allererstes dann eben diese Säle separieren vom Zentral-OP. Das heißt, man sollte auch ein anderes Team dort arbeiten lassen. Vielleicht auch, ich spreche mal vom andersfarbigen Trikot, die tragen dann vielleicht andere Kasachs, weil die haben eine grundandere Logik. Das heißt, da sind dann Säulensysteme im OP, aber da wird keine Lafette mehr bewegt, sondern die Lafette bleibt im Saal. Das ist jetzt einfach ein stationärer OP-Tisch, weil wir dann mit diesem Carrier-System da andocken. Und da muss man eben gucken, wie kann man das pragmatisch umsetzen? Wo kann man diese personalintensiven Umlagerungsprozesse einfach eliminieren, obwohl man natürlich durch dieselbe Umbettschleuse auch den Patienten letztendlich reinbringt. Aber dann geht er eben zu Fuß rein, also wartet vorher, geht zu Fuß rein, schleust sich selber ein, wird dann in den Saal gefahren und wenn man eben so eine Vorbereitung hat, dann wird da eben pragmatisch einfach nur kurz die Vigo gelegt, OP-Areal vorbereitet und dann eben schnell in den OP-Tisch rübergezogen, operiert und postoperativ muss man dann eben gucken, wie man dieses Abflussmanagement nach dem Aufwachraum, wie man das gut organisiert. Und dann ist es letztendlich wirklich eine Organisationsfrage. Funktioniert dann natürlich nicht ganz so gut, wie als wenn man es baulich macht, aber ich würde mal sagen, 50% Effizienzgewinn, 50% Kostenreduzierung schafft man immer.
Alleine nur über Prozesse?
Nur dadurch, dass man das neu steuert, absolut. Ja. Und das ist so ein Quick-Win, den man auch wirklich überall anwenden kann und das merkst du sofort. Ne? Und wir haben es ja schon gesagt, teilweise sind die 2 OPs mehr am Tag. Genau der Gamechanger, um so einen ambulanten Saal wirtschaftlich zu machen. Manchmal sind es 100 Euro, die im Deckungsbeitrag fehlen. Und dann machen die 1 oder 2 OPs das auf die Gesamtkosten eben genau dann den Unterschied. Ne? Und die holst du da rein.
Also man kann eigentlich kurz sagen, die OP-Säle, die ja hochtechnologisch sind, die bleiben wie die sind. Man versucht, so wenig da stehen zu lassen, zu wenig zu fahren wie nur möglich. Man schafft eine bessere Zu- und Abwägung für die Patienten, weil ambulante, hybride Patienten eben über eine Bettenschleuse reinzuholen, da ist eben schon auch ein hoher Vergütungsanteil natürlich dann entsprechend weg. Und so kann man seine Infrastruktur mit wenig gar keinen Umbaukosten letztlich auch ein Stück weit fit für Ambulantisierung ein Stück weit auch machen.
Was ist so euer Eindruck jetzt so aus eurem Beratungsumfeld? Haben sich da viele Kliniken jetzt schon intensiv mit auseinandergesetzt durch die Einführung von Hybrid-DRGs, dass sie diese in ihren Zentral-OPs auch in einer anderen Prozessstruktur erbringen? Oder sieht man im Großteil der Fälle eher, es hat sich jetzt halt die Abrechnungssystematik verändert, aber die Prozesse und alles ist eigentlich das Gleiche geblieben und somit geht eigentlich eher jetzt dadurch noch weitere Wirtschaftlichkeit verloren.
Ich glaube, dass sich viele damit schon auch beschäftigt haben natürlich. Was bedeutet das auch für mich? Gibt ja die ganz klassischen Analysen von ambulant-sensitiven Leistungen. Was geht eben von der DRG, der Fallpauschale stationär, in den ambulanten, hybriden Bereich über? Also was verliere ich an Erlösen? Ich glaube, das ist sehr verbreitet. Aber auf der Prozessseite, das, was du jetzt gefragt hast, glaube ich, hatte man auch ein Stück weit immer manchmal noch die Hoffnung, kommt es denn wirklich jetzt so? Ist der Hybrid-DRG-26-Katalog, kann das denn überhaupt sein, diese Millionen an Fällen, dass das in die Verschiebung kommt? Und dann merken wir natürlich, dass sich einige auch mit diesen Prozessen beschäftigt haben, aber natürlich das stationäre Umfeld, historisch bedingt auch stationär immer die Denkweise gewesen, diese ambulante, schlankere Arbeit, die man draußen in einem klassischen ambulanten OP-Zentrum sieht, dass es da noch Nachholbedarf gibt und auch Wissenslücken, Aufklärungslücken ein Stück weit auch gibt und man immer noch ambulante Patienten den stationären Pfad durchlaufen lässt, der dann aber am Ende defizitär ist.
Ich glaube, so der allererste Schritt, den wir fast immer erleben, ist, dass die Krankenhäuser und Klinikgeschäftsführer letztendlich gar keine Ahnung davon haben, ob es wirtschaftlich ist oder nicht. Also wir brauchen, ist Bauchgefühl.
Zahlen fehlen.
Also ja. Die haben keine Deckungsbeitragsrechnung. Die wissen nicht, was der OP kostet, was die OP-Minute kostet, weil das ist ja letztendlich genau das, was du dem gegenüberstellen musst. Also wenn du Vollkosten im OP von 2 Millionen hast auf 240 Arbeitstage, 8 Stunden am Tag, 5 Arbeitstage die Woche, dann kannst du ja die Kosten auf die Minute runterrechnen. Und wenn eine OP eben 720 Euro bringt, wie wir letztens hatten, dann weißt du genau, nach welcher Minute die defizitär ist. Ja, das ist keine Raketenwissenschaft, aber das haben die wenigsten. So, und jetzt musst du halt gucken, in diesem Zentral-OP-Setup ist eben durch diese ganze Notwendigkeit von Ressourcen, die vorgehalten werden, ist eben die OP-Minute teurer. Das heißt, das allererste ist eben zu wissen, was ist überhaupt meine Flughöhe, also wo will ich hin, ja? Und das zweite ist, dass man letztendlich sagt, wir brauchen dringend, wenn wir das Shop-in-Shop machen wollen, also im ZOP, muss man das Team ganz klar also separieren, neue Prozesse einführen, neue Logiken, also Parallelitäten in den etablierten Pack-, Rüst- und sonstigen Mechanismen, vielleicht Siebe verschlanken, man muss die Logistik vielleicht am Tag vorher machen für den gesamten OP-Tag, also all das, was standardisierbar ist, muss man machen und das trägt aber nur zum Teil im ZOP, das heißt, es muss ein eigenes Team machen und das braucht ein ganz anderes Anforderungsprofil. Ein Riesenfehler ist, dass man immer denkt, ambulantes Operieren braucht weniger Personal. Das ist ehrlicherweise nicht so. Man braucht fast mehr Personal, weil gerade in den Wechseln man total personalintensiv arbeiten muss, weil alle zusammenarbeiten müssen. Das ist nur ganz anderes Personal. Die brauchen gar nicht einen zwingend medizinischen Hintergrund. Der Logistiker, der den ganzen Tag Sachen packt, der muss das nach einer ganz klaren Vorgabe machen. Und auch der, ich sag mal, Hakenhalter 2.0.
Aber da könntest du im dümmsten Fall einen von Amazon, der da schon ein paar Pakete verpackt hat.
Aber die Rahmenbedingungen müssen halt stimmen. Der muss halt, also ob der jetzt im Hochregallager eine Kiste packt für dich zu Hause oder ob der nach Anweisungen von hoch ausgebildetem Personal die Packliste für die Kreuzband-OP von Dr. Löscher packt, das ist egal, ja, das ist letztendlich,
Glückwunsch.
Weißt du, was ich meine? Das kannst du einfach rausnehmen und das ist eine andere Kostenstruktur.
Ne?
Und dieses hoch ausgebildete Personal ist ja eh rar, ja, auch eine MFA. Eine MFA ist ja Flüssiggold im System, ja, da streiten sich ja direkt 8 Leute drum. So, und so musst du es halt hinbekommen und dann kannst du es im Zentral-OP machen. So, und diese Vorstellung, um auf deine Frage zu kommen, die haben viele gar nicht. Die denken, das geht generell gar nicht im ZOP, weil man das Gefühl hat, es ist zu teuer. Es ist auch erstmal so, aber natürlich ist die Herstellung eines ambulanten Zentrums mit Fast-Track oder eines elektiven Zentrums ist ja auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Das heißt, wenn man das wirklich ernsthaft machen will, und das sollte jeder ernsthaft tun, weil es ist halt einfach reiner Erlösverlust, der da nicht nur droht, der kommt, ja. Und der ist schon da, ja, wobei natürlich die Leute gucken ja oft in den Rückspiegel, die gucken dann in Anfang 27 auf 26 und sagen, ja, war nicht so toll.
Woran, ne, hat es hier liegen?
Ja, woran hat es hier liegen? Ja, absolut. Und wenn man es halt ernsthaft machen will, dann muss man den Prozess ernsthaft führen. Ne? Und da muss man überall den Finger reinlegen und auch individuell ein Setup aufbauen, was einfach passt. Mit Teil des ZOP-Teams, die motiviert sind, die Lust haben. Und das muss man ergänzen um andere neue Funktionen, damit es eben wirtschaftlich funktioniert.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäftsführer in einem Haus bin und man würde euch beauftragen, schafft ihr es quasi dann Hybrid-DRGs durch den Zentral-OP zu bekommen, ohne dass Wirtschaftlichkeit verloren geht? Also heißt, mit den all den Themen, die du jetzt da gerade auch skizziert hast, ist es möglich, in einem Zentral-OP eine Kostenstruktur aufzubauen, sodass du auskömmlich finanziert bist mit der Hybrid-DRG? Oder schmälerst du einfach nur den Verlust, den du irgendwo machst, aber es wird immer verlustträchtig bleiben? Oder sagst jetzt, du sogar...
Das ist jetzt die Frage ist jetzt, hat der 80 Dimensionen? Die hat ja 80 Dimensionen. Das heißt, letztendlich ist ja die allererste Frage, also es droht Erlösverlust pro Fall. Und das können wir da nicht gegensteuern. Ne? Der ist weg, das Geld ist weg, das kommt auch nie wieder. Auch in 10 Jahren ist das nicht wieder da. Das wird also bleiben. Das heißt, man kann nur, ich sag mal, einen Erlös pro Stunde rechnen. Und da hatte man vorher dann, ich sag mal, 10 Euro. Und um die 10 Euro wiederzubekommen, musst du einfach mehr vorne in den Maschinenraum reinschaufeln. Mhm. Das heißt, du musst durch diese Prozesse eine Taktung bekommen und Prozesse implementieren, wo eben andere Mitarbeiter, ohne mehr zu laufen, mehr produzieren. Das heißt, eine klassische Effizienzsteigerung des Maschinenraums, um wieder auf die 10 Euro die Stunde zu kommen. Das heißt, mit denselben Patienten, also mit derselben Anzahl, ausgeschlossen, okay, das aufzufüllen. Aber durch die bessere Steuerung und auch die generelle Demografie und ein modernes Fallmanagement, vielleicht auch die Integration von externen Partnern, glaube ich, dass das jedes Krankenhaus schaffen kann, diese Grundgesamtheit der Patienten zu erhöhen, also dann 12 in so einem OP am Tag zu operieren, anstatt 8 wie vorher, aber mit einer besseren Kostenstruktur und damit unterm Strich nicht mehr Kosten pro Fall gleich X, sondern Kosten pro Stunde gleich X. Das kann man auffangen und das auch im Zentral-OP. Allerdings geht das nur, wenn die Protagonisten vor Ort mitspielen. Das sind insbesondere die Teams, die das alles möglich machen, also in den besten Strukturen. Ich rede ja mal davon, dass wir unsere Strukturen versuchen so aufzubauen, dass sie wie so ein Strudel im Schwimmbad funktionieren. Auch wenn man keine Lust hat zu schwimmen, wird man trotzdem mitgezogen, animiert. Aber wenn man sich jetzt natürlich festhält im Strudel oder sich jemand festhält im OP und es wirklich nicht will, dann blockiert er natürlich den Prozess. Das heißt, man muss die Leute, die es letztendlich möglich machen, mitnehmen. Und man braucht auch den Oberarzt, der letztendlich die hohe Taktzahl vorgibt, der letztendlich das Medizinische definiert. Wenn da alle an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen das hier in dem Zentral-OP, der OP selber ist ja vollkommen irrelevant, wenn man das Zu- und Abwägungsthema geregelt hat, also Zufluss, immer ein Patient ist da, man wartet nie auf etwas, man braucht die Ressource des Hauses, wo was verloren geht, nicht, sondern der liegt vorbereitet in Schleuse 1, der hat die Vigo drin, nativer Narkose ist der genau in 3 Minuten, wenn der Saal geputzt ist, liegt der da und man kann anfangen. Und das ist Standardisierung, dann geht's, wie gesagt.
Also mal kurzes Beispiel, wenn man sagt von einer standardisierbaren Operation, nicht die klassische Schwerverletztenversorgung oder komplexe Operation, wenn man sagt, bei den standardisierbaren hat man durchschnittliche Erlöse vielleicht in einem Haus von DRG 4.000 Euro pro Fall, Hybrid-DRG 2,5, ambulant 700 Euro. Das heißt, mein OP-Prozess ist immer gleich, sag mal, 1 Stunde vereinfacht gesagt, gesamt von Einschleusen bis Ausschleusen und Co. Und ich muss es jetzt irgendwie schaffen, diese Erlösunterschiede so zu organisieren, dass ich diesen Erlöseinbruch, dass ich mit der Stunde einfach anders organisiere. Wie Jascha gesagt hat, eben anderes Logistikkonzept, andere Wege und Co., um mehr Patienten am Tag eben durch diesen OP-Bereich zu bringen. Und das federt dann diesen Erlösverlust ab. Und damit kann es funktionieren. Aber den OP so lassen, aber die Infrastruktur drumherum, Zu- und Abwägung, da muss man in der Regel was machen, damit das überhaupt möglich ist, weil mehr Fälle sonst ja diesen Maschinenraum, wie Jascha vorher auch gesagt hat, ein Stück weit natürlich auch ja, blockieren können.
Mit den Prozessen, die vorher, also die uns häufig begegnen, ist es nicht möglich. Ganz, ganz hundertprozentig nein. Da sind sogar auch stationäre Fälle teilweise schwerstdefizitär, ne? Das muss man dir sicherlich auch nicht sagen.
Also man insgesamt kann auch eine Prothetik defizitär bringen.
Ja, also das haben wir letztens auch gehört, ja. Obwohl es aus meiner Sicht sehr schwer ist. Es geht halt alles um Standardisierung, Organisation und viele dieser Mechanismen, die wir in dem Fast-Track-Setting letztendlich anregen, ne? Wir sind ja auch nicht die Heilsbringer, wir haben ja auch nicht alles erfunden. Ganz häufig ist in Häusern ja ganz viel schon gut. Es ist nur, wie du richtigerweise sagst, es liegt alles da, die Ideen sind alle da. Sie sind nur nicht vernetzt, integriert, gedacht, umgesetzt. Und das ist ja häufig das, was man braucht, um letztendlich so einen Kickoff im Kopf auch bei den Leuten zu bekommen, dass man wirklich jetzt es angeht, ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben die lokale Lösung zu finden, flankiert mit etablierten Mechanismen, die die Arbeit nicht erschweren, sondern durch clevere Ansätze den Outcome erhöhen. Ja?
Jetzt sind wir hier richtig ins Reden gekommen bei dieser einen Frage, aber es ist auch eine, die bewegt natürlich viele, weil die Zentral-OPs sind halt nun mal da. Jetzt schauen wir mal zur nächsten Frage, die uns übermittelt wurde und da können wir ja ein bisschen kürzer drauf eingehen. Wann lohnt sich denn eigentlich ein eigenständiges ambulantes OP-Zentrum und wann ist es im Zentral-OP mit der Integration besser? Jascha, was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, dass letztendlich als allererstes geht es um die Bedarfsanalyse. Welche Fälle habe ich jetzt in einem nicht zwingend ADRG-Setting? Welche habe ich 2030, also von der Prognose her gesehen, in diesem Setting? Das heißt, worauf muss meine OP-Struktur hinarbeiten? Und wenn ich eben 5 ZOP-Säle habe, die aktuell ausgelastet sind und ich habe irgendwie ein bis zwei Säle, die eben ambulant laufen. Und ich habe aber auch eine Strategie, dass diese fünf Säle auch in Zukunft ausgelastet werden, weil neben mir andere Häuser Leistungsgruppen nicht bekommen haben, weil irgendwelche Effekte greifen. Dann ist natürlich gut, diese ZOP-Säle auch mit ZOP-Fällen zu füllen. Ne, das wäre jetzt nur eine Voraussetzung. Dann macht es total Sinn, das nicht zu durchmischen, sondern das auf der grünen Wiese oder in dem anderen Areal im Gebäude zu separieren. Ne? Das ist dann ja einfach sinnig. Sollte allerdings, was häufiger der Fall ist, so kommen, dass diese Säle nicht ausgelastet sind in der Hochrechnung, dann macht es natürlich total Sinn, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Das Teure bei den OP-Bauten ist ja in der Regel der Rheinbereich. Ne? Da wird die ganze Thematik verbaut. Da haben wir die Gasanlage, da haben wir Notstrom, da haben wir Raumluftklassen, da haben wir Materialien und Beschaffenheiten, die teuer sind. Dort haben wir Medizintechnik verbaut und das ist ja alles da. Das heißt, was wir bauen, ist jetzt Bürostandard. Und Bürostandard, dafür brauchen wir auch kein Raketenwissenschaftler sein, das kann man einfach dran flanschen. Da muss man einmal den Prozess entwickeln und dann ist es halt so. Also Bedarfsanalyse, sind die Säle 2030 alle voll? Wenn ja, dann bau was nebenher. Sind sie es nicht, dann bau am besten was um, weil diese Zu- und Abwägung mit dem Schleusensystem, das ist schon elementar und auch der Ruheraum. Ja, und so hast du, glaube ich, aus meiner Sicht immer die beste Lösung. Ja? Also die pauschale Antwort gibt es nicht.
Wie ist das, Frank, auch wenn du in so Sanierungsprojekte gehst und in Verbund reingehst mit mehreren Standorten? Stichwort Bündelung von ambulanten Fällen an einem Standort, ist das auch schon mal natürlich vorgekommen? Was sagst du?
Klar, am Ende hängt es ein Ticken zusammen, wie natürlich auch die Entfernungen zwischen den Standorten sind. Aber wenn du jetzt da so einem öffentlichen Träger bist, die dann zwei Kliniken in aller Regel im gleichen Landkreis oder im benachbarten Landkreis haben, dann macht es natürlich absolut Sinn und gar nicht nur zwingend im ambulanten Bereich, sondern natürlich auch im stationären Bereich Leistungen zu konzentrieren. Und dann sind wir aber wieder bei dem Thema, was wir auch vorher schon mal hatten und Jascha, du hast gerade auch angesprochen, du musst dann einfach auch den Bedarf mal definieren und das stellen wir an ganz, ganz vielen Stellen zwischenzeitlich fest. Die Leistungen und auch die Strukturen, die hinter den Leistungen stehen, die sind nicht mehr ansatzweise teilweise angepasst auf den tatsächlichen Bedarf, wie er da ist. Und man hält da irgendwie an einem System fest, was einfach über Jahrzehnte gewachsen ist. Und wenn man da mal wieder sich wirklich mal aus der Bedarfssicht daraus den Markt mal wieder anschaut und mal über die Patientendaten dann auch schaut, in welchen Regionen kommen denn welche Krankheitsbilder dann wie häufig vor und welche Wegstrecken habe ich denn dann, wenn ich Leistungen konzentriere, dann stellt man sehr häufig fest, dass das sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich durchaus möglich ist, dass Leistungen an einzelnen Standorten gebündelt wird, womit du dann natürlich auch deutlich effizientere Kostenstrukturen dahinter etablierst. Kannst.
Dazu passt auch die nächste Frage gut. Wie baue ich Zentren und Spezialisierung auf, ohne den Grundbetrieb zu gefährden?
Also die Frage, was der Grundbetrieb ist.
Klassische internistische, chirurgische Versorgung und dann Schwerpunkte dazu.
Ich glaube, was wir immer tun, ist dann schon das, dass wir versuchen, in Häusern, wenn du einen gewissen Auftrag für Notfallversorgung hast, dann musst du auch eine gewisse Spezialisierung dahinter dir erarbeiten, weil es macht einfach keinen Sinn, eine Notaufnahme zu betreiben. Dann hast du da Internisten oder du brauchst zwingend Internisten im Haus. Du brauchst in aller Regel dann irgendwie mindestens 4 bis 5 Fachärzte, um auch Rufbereitschaftsdienste etc. zu stellen. Und wenn du dann irgendwie keine Gastroenterologie hast, wo du dann die Internisten ja auch irgendwie in die Funktion bekommst oder kein Katheter, was dann auch immer im internistischen Bereich, dann hast du ja riesige Vorhaltestrukturen und keine Leistung dahinter. Und insofern, da bin ich schon immer der Meinung, du musst in den Bereichen, wo du dich auch in der Notfallmedizin oder wo du Leistung in der Notfallmedizin erbringst, musst du auch den Anspruch haben, entsprechende Zentren dahinter etablieren zu können. Aber da sind wir dann eben auch wieder bei der bedarfsorientierten oder mit einem bedarfsorientierten Blick drauf, gibt es in dieser Region dann einfach ausreichend Patienten, um das abzubilden? Oder muss man sagen, na, wir bündeln es an einem Standort, dann muss jeder vielleicht 20 Minuten oder vielleicht erhöht sich da die Fahrt dann um 20 Minuten. Aber klar, da sind dann schon Themen zu berücksichtigen, was bedeutet das dann im Notfall. Aber da ist auch meine Erfahrung, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass du jetzt nicht überall die vollen Strukturen vorhalten musst.
Es kommt halt auf die, also wenn ich vom Bedarf spreche oder du, dann zielt das ja darauf ab, dass eben eine Medizinstrategie daraus erwächst, die integriert am besten ist, ne? Und die genau diese, also es ist ja, wir sind natürlich oft im Bereich OP unterwegs, aber letztendlich ist dieses Thema Ambulantisierung in anderen Bereichen ja noch, also viel tiefgreifender, ne? Wenn man die Kardiologie sieht. Wie gehst du daran jetzt in so einem Haus, du kommst rein, dann werden die eine Medizinstrategie haben. Vielleicht ja nicht immer unbedingt perfekt ausgerichtet, sonst ist das Haus ja meistens dann auch nicht in der Lage, eben so eine Restrukturierung durchzuführen. Wie ist das Thema Medizinstrategie? Wie geht ihr da vor? Gibt es da auch sowas wie ein Kickoff? Packst du die an? Du hast gesagt, du sprichst natürlich mit den Entscheidern. Wie sieht das in der Praxis aus? Weil das ist doch genau das, ne? Wir haben ja das Thema von den Fischen und dem Köder gesagt. Du musst natürlich den Bedarf kennen, darauf reagieren und das am besten vernetzt machen. Das heißt, im Prinzip musst du ja Fallströme für die Zukunft simulieren und die Fälle dann so steuern, dass es am Ende funktioniert und auch für den Bedarf funktioniert, ja, oder?
Also erstens schauen wir natürlich immer an, reicht das aktuelle Leistungsgerüst dazu, um eine einzelne Abteilung rezufinanzieren? Und wenn du da Abteilungen hast, wo du siehst, Fallzahlen und CM-Punkte ist in einer Größenordnung, dass du dann auch die entsprechenden Strukturen, die du da dafür brauchst, refinanziert bekommst, dann kannst du an so eine Abteilung jetzt immer erstmal aus ökonomischer Sicht heraus in Haken dran setzen. Und dann kommst du aber schnell ja zu Fachabteilungen, wo du eben siehst, dass du mit der aktuellen Leistungsmenge einfach die notwendigen ärztlichen Strukturen und dann pflegerische Strukturen, die für die Versorgung der Patienten notwendig sind, dass da einfach die Leistungsmenge nicht ausreichend ist, um das zu finanzieren. Und in einem solchen Fall, da gehe ich dann schon so vor, dass ich mir den Markt anschaue, um zu gucken, hast du denn überhaupt die Möglichkeit, diese Abteilung in ein Leistungsvolumen zu bekommen? Also gibt es die Patienten in deiner Region überhaupt in dieser Vielzahl, damit du die notwendige Struktur, die du brauchst für eine Abteilung, überhaupt refinanzieren zu können? Da kannst du dann gegebenenfalls zu dem Entschluss kommen, zu sagen, nein. Das muss ja dann aber auch nicht zwingend mit einhergehen, zu sagen, dann muss man die Abteilung jetzt schließen, sondern dann gibt es natürlich gibt's Themen, wo du ja trotzdem dann sicherstellen musst, dass gegebenenfalls, weil es eben keinen Wettbewerb in der Region gibt, weil die nächste Klinik zu weit weg ist, dann musst du ja auch gewisse Strukturen einfach aufrechterhalten, damit die Patienten auch weiterhin gut versorgt sind. Wir sehen aber schon in ganz, ganz vielen Kliniken, da werden Strukturen aufrechterhalten, obwohl ein paar Meter weiter der Patient einfach in einer anderen Klinik genauso gut inhaltlich versorgt werden könnte.
Und das macht dann keinen Sinn. Ne?
Das macht dann in aller Regel keinen Sinn. Das sind dann die Themen, wo man dann vielleicht auch einfach mal so ehrlich sein muss und sagt, dann macht man einfach weniger, weil weniger ist an der Stelle dann vielleicht halt auch einfach mehr. Und somit ist es eigentlich immer das Gleiche, wenn wir da reingehen. Wir schauen erstmal, welche Abteilungen sind denn schon ausreichend groß, um ihre Strukturen rezufinanzieren. Bei den Abteilungen, wo man sieht, dass das nicht der Fall ist, muss man schauen, hat man noch ein Potenzial im Markt, also wieder bei der Thematik, ich versorge halt bisher nur 3 von 10 Endoprothesen und dann sollte ich irgendwie gucken, dass ich über mehr Marktpräsenz vielleicht meine Leistung einfach nochmal um 10%, 15%, 20% steigern kann. Und wenn ich sehe, der Markt gibt es per se nicht her, dann muss ich beurteilen, kann ich die Leistung einfach aufgeben, weil trotzdem keine Unterversorgung entsteht, und dann sollte man auch zwingend darüber nachdenken. Und falls eine Unterversorgung entsteht, ist es natürlich ein Thema, dann kommst du nicht umher, dann musst du die Leistung weiterhin aufrechterhalten, dann musst du aber noch sensibler eben drauf gucken, in welchen Strukturen und wie kriegst du es gegebenenfalls hin, deine Kostenstruktur dann zumindest, auch wenn sie, wenn es keinen positiven Deckungsbeitrag mitbringt, trotzdem so aufzustellen, dass es möglichst kostenschonend stattfindet.
Mhm. Ja, Frank, abschließend vielleicht noch eine Frage, die wir zusammen besprechen können, die eingesandt wurde. Welche Controlling-Berichte sind für mich 2026 zum Steuern wichtig?
Ich glaube, da sind entscheidend die Standardberichte monatlich wie BWA, wie eine Leistungsstatistik mit Fallzahlentwicklung, CM-Punkte etc. Was ich immer aber ganz relevant oder als relevant erachte und wo ich häufig in Kliniken sehe, dass es die Berichtsstruktur so gar nicht gibt, ist eine tägliche Bettenstatistik. Aber gar nicht mit Hinblick nur darauf, wie hoch ist meine Auslastung. Also das heißt, wie viele Patienten hatten wir gestern in der Klinik, sondern für mich viel entscheidender ist immer, wie viele Aufnahmen hatte ich denn gestern? Weil ich habe immer in der Logik gearbeitet, dass ich ja so circa wusste, aus der Leistungsplanung heraus, wie viele tägliche Aufnahmen unter der Woche und am Wochenende brauche ich eigentlich in welcher Fachabteilung. Und so habe ich mir jeden Tag eine Bettenstatistik gezogen, beziehungsweise eine Bettenstatistik erhalten, in der ich eben nachvollziehen konnte, wie viele Aufnahmen hatte ich denn am Vortag, beziehungsweise schon kumuliert in dem Monat, und wusste dann schon immer genau, auch unter dem Monat, wo stehe ich so aktuell, und hatte darüber auch die Möglichkeit, ganz frühzeitig nochmal gegenzusteuern, indem ich dann in Gespräche mit Schiffärzten gegangen bin, mit Aufnahmestationen etc., um einfach zu gucken, woran hakt es denn vielleicht auch aktuell, dass wir eher unterdurchschnittliche Aufnahmen hatten. Und das kann auch mal saisonal bedingt sein. Ganz häufig stellt man dann aber auch wiederum fest, dass dann gegebenenfalls Themen in der zentralen Notaufnahme gerade irgendwo hängen, weshalb wir viel abgemeldet waren und dadurch dann die Aufnahmen nicht gekommen sind. Und durch so eine tägliche Bettenstatistik bist du eben nicht erst immer dann nur sehr spät in der Lage, dann entsprechend zu reagieren. Heißt, wenn der Monat eigentlich durch ist und bis dann der Monatsabschluss durch ist, ist schon immer 15. des Folgemonats, bis du dann die ersten Erkenntnisse aus dem Vormonat ziehen kannst. Über diese tägliche Bettenstatistik mit entsprechend täglicher Aufnahme sehe ich sehr schnell oder tagesaktuell, wo man steht, und kann sehr frühzeitig dann entsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Und das stelle ich fest, dass es eine solche Berichtsstruktur nicht zwingend in den Kliniken gibt, und ich halte die für eine tägliche Steuerung für elementar. Und damit wäre das wahrscheinlich so mein Bericht für 2026, und das ergänzend natürlich mit entsprechenden Prozesskennzahlen. Also heißt monatlich zu erheben, wie häufig war ich in der Notaufnahme abgemeldet, zu erheben, wie lange sind gerade die Wartezeiten in der Ambulanz, um dagegen zu steuern, wenn ich sehe, wir verlieren aktuell vielleicht auch einfach viel Patienten, weil das Sprechstundenangebot zu niedrig ist, damit die Wartezeiten für den Patienten zu lange, bis er einen Termin bekommt, dann geht er in andere Kliniken. Also da gibt es natürlich über den Verlauf, wir haben heute Morgen ja auch schon über so Themen oder vorhin über so Themen gesprochen, wie Erreichbarkeit und. Also da gibt es für mich in der Klinik so 15 bis 20 ganz entscheidende Prozesskennzahlen, die ich mir monatlich erhebe, um einfach zu sehen, wie, oder an den nostalgischen Punkten, wie leistungsfähig waren wir dort, um einfach höchstmögliche Leistung innerhalb der Klinik sicherzustellen.
Vielleicht noch ergänzend auch für den ambulanten Bereich, wo wir unseren Schwerpunkt ja auch haben, Jascha und ich, und auch die Erfahrungen mitbringen. Gerade, dass man sich noch anschaut, die ambulanten Kontakte, wie entwickeln die sich denn auch über die Zeit? Also wenn man da jetzt mal heute und vor 4 Jahren vergleicht, wird man sehen, dass sich das auch krass verändert hat. Letztlich in den Ambulanzen, in dem MVZ, wenn man das hat, dass man sich durchschnittliche Fallwerte im MVZ beispielsweise anschaut, wie sich die Erlöszahlen entwickeln, aber auch kostenseitige Erkenntnisse daraus zieht. Durchschnittserlöse vom ambulanten Operieren, dass man sich die anschaut, mal rückspiegelt, pro Saal gerechnet, was der Saal am Tag an Erlösen auch gebracht hat. Hybrid-DRG-Berichtswesen sollte man jetzt natürlich über die Zeit auch eingeführt haben. Wenn man es noch nicht hat, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, wo man jetzt für 26, wo es eine deutlich größere Grundgesamtheit hat, wo man einfach mehr ins Steuern kommen kann. Und natürlich auch das Thema Benchmarking im ambulanten Bereich, wo man eben sich vergleicht, wenn man mehrere Standorte hat, aber auch übergreifend, wie machen es denn die anderen, wo kommen andere hin? Das ist natürlich auch was, wo in Zukunft sehr viel mehr, ja, Vergleichbarkeit und dadurch auch eine Steuerbarkeit, ne, einherkommt.
Also total. Ich glaube, diese Vergleichbarkeit und auch die Benchmarks, wir alle wissen, dass die natürlich hier und da auch mal hinken können, einfach weil man dann vielleicht hier doch Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber das ist schon wichtig, diese Zahlen auch einfach im Wettbewerbsumfeld zu haben, um auch sich selbst mal einordnen zu können. Und ich glaube, ihr habt viele Benchmark-Zahlen ja im ambulanten Operieren oder per se in OP-Kennzahlen. Sehe ich natürlich auch bei der Oberänder, welch großen Vorteil man in so einer Struktur dann hat, dass man auf unfassbar viele Benchmark-Daten zurückgreifen kann. Und das wird euch ja auch so gehen. Es hilft natürlich extrem, auch in den Projekten, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen und einfach die Hauskennzahlen abzugleichen mit den Branchenwerten, Match-Benchmarks, um dann eben schnell zu erkennen, an welcher Stelle man dann nochmal vertieft einsteigen muss und welche Sachen vielleicht dann eher Dinge sind, die sind für in 2, 3, 4 Jahren, aber ganz kurzfristig.
Unbedingt, ja.
Einfach darüber, die schnell die großen Hebel erkennen zu können.
Ja, genau. Also wo stehe ich gerade? Wo stehe ich im Vergleich zur Vergangenheit, also im zeitlichen Verlauf? Und wo stehe ich im Vergleich zu anderen? Und das gibt mir wieder eine Erkenntniskette, wo ich dann handeln kann.
Genau. Und wie machen es Vergleichbare? Wieso machen die es besser? Und richtigerweise, da muss man dann genau den Finger in die Wunde legen und ran.
Was wir heute immer wieder gesehen haben in unserem Gespräch mit Frank, Jascha und mir, man muss nicht alles gleichzeitig lösen. Man muss nur die richtigen Stellhebel wählen, ja, die nachher dann auch im Betrieb spürbar wahrnehmbar sind, die das stabilisieren, die auch wieder eine gewisse Steuerbarkeit am Ende auch bringen. Und wir wissen, viele sind in ähnlichen Situationen. Und es ist immer sinnvoll, sich dann auch mal vielleicht eine Frage von heute rauszunehmen und die dann anzugehen oder sich die mal zu durchdenken und natürlich nicht irgendwie alle gleich auf einmal anzugehen. Und wenn es noch andere Fragen gibt, die dich als Hörerin, als Hörer bewegen, schreib sie uns gerne. Wir sammeln und machen daraus vielleicht die nächste Folge wieder aus der Praxis mit unterschiedlichen Perspektiven und Gästen. Danke, dass du zugehört hast. Danke an dich, ja, Frank, und an dich, Jascha. Und ja, das war unsere Dreierfolge heute zu So geht ambulant. Bis zum nächsten Mal.